Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Die Wirtschaft in den Euro-Ländern rutscht in die Rezession. Und in Washington suchen die Mächtigen dieser Welt nach einem völlig neuen Finanzsystem. Einer oder zwei SVP-Kandidaten für den Bundesrat und von welchem Flügel? Die Nomination in zwei Wochen ist für die Partei eine Gratwanderung. Die Lufthansa kauft wohl die österreichische AUA. Damit kriegt die Schweizer Fluggesellschaft eine Schwester. Und schadet die Verbandsbeschwerdeinitiative der Umwelt oder nützt sie der Wirtschaft? Die Abstimmungskontroverse um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon ist Kudin Vinzenz. Mit der Nachrichtenübersicht jetzt Roger Brendlin.
In den 15 Ländern der Eurozone ist im dritten Quartal insgesamt die Wirtschaft geschrumpft. Das Europäische Statistikamt schätzt, dass die Wirtschaftsleistung über das ganze Eurogebiet gerechnet von Juli bis September um 0,2% zurückging. Verglichen wird mit dem zweiten Quartal. Und schon in der Zeit von April bis Juni war die Wirtschaftsleistung um 0,2% zurückgegangen. Somit wird von Rezession gesprochen. Am stärksten ist der Einbruch im dritten Quartal in Deutschland und Italien mit je 0,5%. In Frankreich andererseits legte die Wirtschaft noch um 0,1% zu. Im Vergleich zum letzten Sommer stieg die Wirtschaftsleistung hingegen immer noch um 0,7%. Die Teuerung in der Eurozone ging im dritten Quartal auf noch 3,2% zurück. Grund sind die sinkenden Ölpreise. In der Schweiz erhalten die Angestellten der Grossbank Credit Suisse im nächsten Jahr 1,8% mehr Lohn, allerdings leistungsabhängig. Die UBS zahlt ihren Angestellten in der Schweiz ab März nächsten Jahres 2% mehr Lohn. In der Stadt Bern hat Regierungsstatthalterin Regula Mäder fast 100 Sozialhilfefälle auf Missbrauch untersucht. Ihr Bericht bestätigt, in rund einem Drittel dieser Fälle war die Sozialhilfe missbraucht worden. Jedoch lasse sich aus der Untersuchung keine allgemeine Missbrauchsquote für die Stadt Bern ableiten. Am meisten Missbrauch betrieben wurde laut ihrem Bericht mit falschen oder unvollständigen Angaben zu den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen. Pädophile Straftaten sollen nicht unverjährbar werden. Mit dieser Haltung haben in Bern die Gegner der entsprechenden Volksinitiative ihre Argumente präsentiert. Abgestimmt wird am 30. November. Vertreter der FDP, CVP, SP und Grünen traten gemeinsam vor die Medien. Sexuelle Handlungen an Kindern seien mit aller Härte zu ahnden. Dennoch sei die Unverjährbarkeit von solchen Straftaten unverhältnismäßig und kontraproduktiv, hieß es. Zudem sei die Initiative unvollständig. So bliebe zum Teil der Mord an einem Kind trotz Initiative verjährbar. Von den großen Parteien wird die Initiative einzig von der SVP begrüßt. Die junge SVP will an der Bundesratswahl vom 10. Dezember mit einem eigenen Kandidaten teilnehmen. Sie schlägt der SVP-Bundeshausfraktion den 27-jährigen Berner Stadtpolitiker Erich Hess vor. Dieser ist Präsident der jungen SVP Schweiz. Es sei Zeit, dass die junge Generation die Verantwortung für die Zukunft in die Hand nehme, sagte die junge SVP zu ihrem Entscheid. In Nizza hat Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy seinen russischen Amtskollegen Dmitri Medvedev zum EU-Russland-Gipfel empfangen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Finanzkrise und die Raketenfrage. Sie vereinbarten, die Verhandlungen über ein neues Partnerschaftsabkommen im Dezember weiterzuführen. Wegen des Georgienkrieges hatte die EU die Verhandlungen mit Russland unterbrochen. Weißrussland erhält von Russland einen Milliardenkredit. Mit dem Darlehen kann Weißrussland russische Gaslieferungen des kommenden Winters zahlen. Das heißt, dass Moskau das Erdgas auf Kredit liefert. Bei der Air France fallen bis Montag Hunderte von Flügen aus. Grund ist ein Pilotenstreik. Die französische Fluggesellschaft musste fast die Hälfte aller Kurse annullieren. Auch zwischen Basel-Mülhaus und Paris wurden mehrere Flüge gestrichen. Die Piloten kämpfen dagegen, dass sie freiwillig 5 Jahre länger arbeiten sollen, bis zum 65. Altersjahr. In Afghanistan sind Mädchen und Lehrerinnen auf dem Weg zur Schule mit Säure angegriffen und verätzt worden. Männer seien auf Motorrädern vorgefahren und hätten die Säure aus Wasserflaschen auf die Schülerinnen und Lehrerinnen gesprüht. Dies berichten die Behörden der Provinz Kandahar. Die Behörden machen die Taliban für die Angriffe verantwortlich. Während der Herrschaft der Taliban in Afghanistan war Mädchen der Schulbesuch verboten. Die Stadt Baden im Aargau wird für ihren Bahnhof ausgezeichnet. Der Verband Öffentlicher Verkehr und die Firma Postauto erachten den Bahnhof Baden als richtungsweisenden Verkehrsknoten und verleihen ihm den Preis Flux 2008. Der Badener Bahnhof habe sein wirtschaftliches Potenzial am besten genutzt und Zusätzliches geschaffen, begründet die Jury.
12.35 Uhr. Hier im Rendezvous geht es gleich um die schwierige Entscheidung der SVP. Mit einem oder mit zwei Kandidaten an den Start für die Schmied-Nachfolge. Dann unser Schwerpunkt. Die Finanzkrise überwinden und eine neue verhindern. Mit neuen Regeln für den internationalen Geldmarkt und mit neuen Partnern am Tisch beim großen Gipfel in Washington. Schwellenländern wie China oder Brasilien. Auch in der Sendung. Die Lufthansa expandiert nach Österreich. Mit welchen Folgen für die Swiss? Ségolène Royal drängt an die Parteispitze, aber sie spaltet die französischen Sozialisten. Und die Reportage von einer Insel im Nil, wo die Bewohner die Willkür des ägyptischen Regimes fürchten. Nach 13 Uhr führen wir den Abstimmungskampf um das Verbandsbeschwerderecht im Kleinen mit Bastien Giraud, grüner Nationalrat, und Rolf Schweiger, freisinniger Ständerat. Das alles hier bis 13:30 Uhr. Zuerst aber Roger Brennli mit Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten der Börse von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.869 Punkten, plus 2,2%. Der Euro wird zu 1.5091 Franken gehandelt und der Dollar zu 1.1900 Franken. Das Wetter im Norden scheint heute Freitag zum Teil die Sonne. Im Flachland gibt es teilweise aber auch Wolken wegen des Hochnebels. Im Wallis und im Süden scheint die Sonne fast überall. Die Temperaturen steigen im Norden mit Bise auf 8 Grad, im Süden auf 14 Grad. Am Wochenende lockert sich der Hochnebel im Norden tagsüber zum Teil auf, sonst ist es ziemlich sonnig. Am Sonntag ziehen allerdings wieder Wolken auf. Die Temperaturen erreichen dann im Norden 9, im Süden 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr, Region Zürich. Dort stockt der Verkehr auf der A3 vor dem Autobahnende in Widikon. Und Schienenverkehr, die Strecke Bern-Freiburg ist zurzeit unterbrochen. Es muss mit Verspätungen, Zugsausfällen und Umleitungen gerechnet werden. Zwischen Bern und Freiburg verkehren Ersatzbusse.
In knapp zwei Wochen beschließt die SVP-Fraktion, wer von der Partei offiziell für den freien Sitz im Bundesrat kandidiert. Ein heikler Entscheid. Soll das Blocher-treue Lager zur Wahl antreten und damit riskieren, vor der Vereinigten Bundesversammlung abzublitzen? Oder kommt man mit einem gemäßigten Kandidaten, der zwar gewählt würde, aber nicht die Mehrheit der SVP-Wählerschaft vertritt? Bei früheren Bundesratswahlen lösten die Parteien solche internen Spannungen, indem sie zwei Kandidaten aufstellten. Diesmal aber lässt sich das Problem nicht so lösen, Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Einer oder zweier Kandidatur? Diese Frage wird die SVP-Fraktion am 27. November beantworten müssen. Die Forderung der politischen Konkurrenz ist klar. SP-Fraktionschefin Ursula Wyss.
Ich gehe mal davon aus, dass die SVP zwei Kandidaturen präsentieren wird, weil das Parlament ist ja Wahlbehörde und das impliziert, dass wir auch die Auswahl haben.
Damit möchte die SP wieder zu einer Gewohnheit zurückkehren, die sie 1993 eingeführt hat, als der gewählte Bundesrat Francis Matte als nicht offizieller SP-Kandidat von der eigenen Partei zum Verzicht gedrängt wurde. Damals präsentierte die SP mit Christian Brunner und Ruth Dreifuss in der Folge ein Zweierticket und Dreifuss wurde gewählt. Die Auswahlsendung wurde daraufhin zur Gewohnheit. Erst mit den Nominationen von Christoph Blocher 2003 und von Doris Leuthardt 2006 wurde das Muster wieder durchbrochen. Erfunden hat das Zweierticket jedoch ausgerechnet die SVP, wie der Historiker und Autor des Bundesratslexikons Urs Altermatt weiss.
Das Paradoxe oder Interessante ist, dass erstmals die SVP das praktiziert hat, und zwar 1979 beim Rücktritt von Bundesrat Gnägi. Da gab es, man kann die Parallelen sehen zu heute, zwei Flügel, den Bündner Flügel und den Berner Flügel. Und dann wurde ein Zweierticket, Leon Schlumpf, Werner Martignoni, also Werner Martignoni war der Berner, Leon Schlumpf der Bündner, und gewonnen hat Leon Schlumpf.
Nun jedoch tut sich die SVP schwer mit einer Zweierkandidatur für die Nachfolge von Bundesrat Samuel Schmid. Parteipräsident Toni Brunner formuliert es so.
Im Vordergrund steht nicht eine Zweierkandidatur, aber diese Frage ist noch offen.
Denn in der Fraktion gibt es unterschiedliche Strömungen. Das Lager, das erneut Christoph Bloch als Kandidaten sehen möchte, setzt auf die eine Kandidatur. Nationalrat Hans Fehr.
Damals, als Samuel Schmid gewählt wurde, 2000, hatten wir zwei sehr gute Kandidaturen. Herr Roland Eberle, Thurgau, Rita Fuhrer, Zürich. Nachher hat das Parlament nicht diese gewählt, sondern eben Samuel Schmid. Und wir möchten keinen zweiten Samuel Schmid.
Für Hans Fehr gibt es deshalb jetzt nur eine Strategie.
Von Anfang an sagen, diese Kandidatur wollen wir, sonst ist es eine Art heuchlerisch oder ein Ausweichmanöver. Man muss sich meines Erachtens klar positionieren.
Das andere Lager, das nicht an eine Wahl von Christoph Blocher glaubt, setzt hingegen eher auf eine Zweierkandidatur. Im Gegensatz zu früheren Wahlen aber, wo eine Auswahl dazu diente, die unterschiedlichen Strömungen in einer Fraktion zu befriedigen, funktioniert dies diesmal kaum. Denn die Wahl der Vereinigten Bundesversammlung wäre alles andere als offen. Sie würde mit Garantie den gemäßigten Kandidaten küren. Deshalb wird es auch nie ein Zweierticket mit Christoph Blocher geben, sagt Ständerat Thies Jenny, der eigentlich Anhänger eines Zweiervorschlages ist.
In diesem Zweierticket wäre dann der Herr Christoph Blocher definitiv nicht dabei, da würde er sich kaum zur Verfügung stellen.
Und ein Zweierticket mit sehr ähnlichen Kandidaten ist für eine Partei wie die SVP, die gerne eine klare Linie fährt, auch keine Alternative.
Das darf nicht mehr passieren, so ein Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems, wie ihn die Welt in diesen Monaten erlebt hat, da sind sich alle einig. Aber wie sollen neue Regeln für die Finanzwelt aussehen und wer soll sie aufstellen? Bisher bestimmten darüber vor allem die 6 größten westlichen Industriemächte und Japan, die sogenannten G7. Das ändert sich jetzt. Die Finanzkrise hat nämlich gezeigt, dass die alten Wirtschaftsmächte allein nicht mehr fähig sind, stabile Verhältnisse zu schaffen. Darum sind ab heute in Washington auch die aufstrebenden Wirtschaftsnationen aus Asien, Lateinamerika und Afrika dabei. Die neue Finanzordnung soll im Rahmen der G20 entwickelt werden. Wirtschaftsredaktor Markus Muckling.
Jahrzehntelang fühlte sich der Club der großen Westmächte, ergänzt mit Japan, auserwählt, der Welt zu diktieren, was zu tun wäre. Diese Zeit ist vorbei. In der schwersten Finanzkrise seit Jahrzehnten müssen die USA und ihre Verbündeten eingestehen, dass sie es alleine nicht mehr schaffen. China, Indien, Brasilien und andere Schwellenländer sind an den Verhandlungstisch geladen, um die internationale Finanzordnung krisenresistent zu machen. Es gilt gemeinsam zu verhindern, dass alles noch schlimmer kommt, dann sollen die Themenbereiche aufgelistet werden, die neu zu regeln wären. In Zukunft sollten alle Gebiete, alle Produkte und alle Geschäfte auf den Finanzmärkten reguliert und überwacht werden, gibt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die Zielrichtung vor. Sowohl die traditionellen Banken wie auch Hedgefonds sollten besser kontrolliert, Ratingagenturen überwacht und die Steueroasen trockengelegt werden. Das lässt sich aber nur durchsetzen, wenn alle wichtigen Akteure am Verhandlungstisch sitzen, und das sind eben nicht mehr nur die Westmächte. Mit der Erweiterung der G7 zur G20 anerkenne man die globalen Realitäten. Allein schon das wertet Johannes Linn von der Carnegie-Stiftung als Durchbruch.
Es ist das erste Mal, dass ein Gipfel organisiert wird, an dem die 20 wichtigsten Länder, nicht nur Industrieländer, sondern auch die neuen wichtigen Länder wie China, Indien, Brasilien, aber auch Türkei, Indonesien, Saudi-Arabien, also islamische Länder teilnehmen. Ist meiner Ansicht nach deswegen ein Durchbruch, weil bisher es die Ex-Kolonialisten waren, die sich zusammengetan haben, um für die Welt zu entscheiden.
Es sei höchste Zeit, dass sich dies ändere, hatte Johannes Linn bereits vor Jahren gefordert. Die G20-Staaten stehen für die Mehrheit der Staatengemeinschaft. Sie repräsentieren 2/3 der Weltbevölkerung und erzielen fast 90% der globalen Wirtschaftsleistung. Die G20 ist aber nicht nur repräsentativer als die G7. Mit ihr werden vor allem auch China und Saudi-Arabien an den Verhandlungstisch geholt, die in den letzten Jahren gewaltige Devisenschätze aufgehäuft haben und sich zu den Financiers der Weltwirtschaft und der Schuldnernation Nummer 1 der USA machten. Ohne sie lässt sich keine krisenfeste Finanzordnung mehr schaffen. Das geht auf Kosten vieler europäischer Staaten und ganz besonders der Schweiz, die bisher überall dabei war, wo über internationale Finanzfragen entschieden wurde. beim Internationalen Währungsfonds und beim exklusiven Club des Financial Stability Forum. Vom Kreis der G20 ist die Schweiz ausgeschlossen. Im Finanzdepartement tut man so, als ob dies kein Problem wäre. Erstaunlich eigentlich, wenn man sich daran erinnert, wie heftig man sich ins Zeug gelegt hatte, damit man bei IWF und Financial Stability Forum mitentscheiden kann.
Markus Mucklin. Chinesen, Inder und Brasilianer, wir haben es gehört, sitzen jetzt also in Washington mit am Tisch, zusammen mit Vertretern anderer aufstrebender Volkswirtschaften aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Diese Länder blieben zu Beginn der Finanzkrise noch verschont. Aber jetzt trifft die Krise auch sie immer stärker. Priscilla Imboden.
Noch vor kurzem war die Theorie zu hören, dass sich China, Indien und andere Schwellenländer von der drohenden Wirtschaftskrise abkoppeln könnten. Jetzt steht fest, die Krise trifft auch sie. Das viele Geld, das in den letzten Jahren in die boomenden Wachstumsmärkte des Ostens und Südens geflossen ist, wird wieder abgezogen, beobachtet John Bowler von der Forschungsabteilung des britischen Magazins Economist.
Some of that has flowed back out in a very short space of time and it's created this dislocation.
Ein Teil des Geldes sei in sehr kurzer Zeit wieder abgeflossen, weil es in den USA etwa benötigt werde. Das habe die Währungen der Schwellenländer unter Druck gesetzt. Manche Währungen hätten in wenigen Wochen im Vergleich zum Dollar oder zum Yen die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Die Schwellenländer seien zu stark in die internationalen Finanzmärkte integriert, um ungeschoren davonzukommen, erklärt Arvind Subramanian vom Peterson-Institut, eines US-amerikanischen Wirtschafts-Thinktanks.
Emerging market countries, many of them were quite financially integrated and therefore they were bound to suffer. So that's on the.
Darüber hinaus leidet nun auch der Handel dieser Länder mit den USA und der EU. Das sei der große Unterschied zur Asienkrise der 90er Jahre, sagt Subramanian.
In the Asian financial crisis, when they were suffering from that crisis, at least on the trade side, they were better off because at that stage.
Damals hätten die Schwellenländer zwar unter einer Finanzkrise gelitten, konnten aber weiterhin Güter in die EU und die USA verkaufen. Das habe stabilisierend gewirkt. Weil diesmal auch der Export einbreche, drohe den Schwellenländern eine schwere Krise. Alle würden einen Wachstumseinbruch erleben, manche stünden vor einer Rezession, erklären die Experten. Einige würden in Zahlungsschwierigkeiten geraten und sich an den Internationalen Währungsfonds wenden müssen. Deshalb wollen die Schwellenländer am Treffen der G20 mitreden und in der globalen Finanzordnung in Zukunft eine größere Rolle spielen. Das würde ihnen gelingen, sagt Arvind Subramanian vom Peterson-Institut.
For a number of reasons, I think China has now become an important player and I think when you restructure the institutions like the IMF will need more resources and one of the places.
Die Schwellenländer wie etwa China seien wichtig geworden. Wenn die internationalen Finanzorganisationen neues Geld brauchten, bekämen sie es am ehesten aus den reichlichen Währungsreserven dieser Länder. Das heißt aber, dass die westlichen Nationen in den internationalen Institutionen Macht abgeben müssten. Noch steht nicht fest, ob sie zu diesem Schritt bereit sein werden. Dazu dürfte der G20-Gipfel in Washington erste Anzeichen liefern.
Priscilla Imboden. Große Erwartungen vor dem Finanzgipfel, der heute in Washington beginnt. Mehr zu den unterschiedlichen Vorstellungen für eine neue Weltfinanzordnung bei uns im Internet auf drs.ch. Die Schweizer Fluggesellschaft, die Swiss, bekommt wohl schon bald eine Schwester. Die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines, die AUA, sie dürfte ebenfalls zu einer Tochtergesellschaft der deutschen Lufthansa werden, wie die Swiss. Der Einfluss der Lufthansa im europäischen Fluggeschäft wird damit noch größer. Und für die Swiss stellt sich die Frage, ist diese neue Schwester, die AUA, eher Konkurrentin oder Partnerin, wenn es um Flugrouten geht? Und welche Folgen ergeben sich für den Flughafen Zürich? Manuel Rentsch.
Die Swiss arbeitet bereits jetzt mit der AUA zusammen. Die beiden Gesellschaften sind beide im Star Alliance Verbund und führen täglich 15 gemeinsame Flüge durch zwischen Wien und Genf und Wien und Basel. Abgesehen von diesen wenigen Flügen unterscheidet sich das Streckenangebot recht deutlich, sagt Aviatik-Experte Sepp Moser.
Es gibt Überschneidungen, aber relativ wenige. Im Allgemeinen kann man schon sagen, es ist eine Ergänzung.
Austrian Airlines ergänzt die Swiss vor allem in den östlichen Ländern.
Die Stärke ist eindeutig das Streckennetz Richtung Osten. Sie fliegt an Orte wie Krasnodar oder Minsk oder Baku, wo sie wirklich extrem stark ist.
Was das Streckennetz betrifft, muss die Swiss also mit der Übernahme der AUA nicht allzu viel befürchten. Und trotzdem, das Tempo, mit welchem die Lufthansa derzeit wächst, wirft Fragen auf. Innerhalb von 2 Monaten übernahm Lufthansa die belgische Gesellschaft Brussels Airlines, die ehemalige Sabena und die englische British Midland. Und jetzt wird über die Übernahme der AUA verhandelt. Innerhalb des Verbundes erhält Swiss also zunehmend Konkurrenz. Aviatik-Experte Sepp Moser.
Die Swiss muss sich selber tragen. Sie wird von der Lufthansa nicht gerettet werden, falls sie in Schwierigkeiten geraten sollte. Und das Gleiche wird auch für die AUA gelten. Ich sehe also durchaus die Möglichkeit, dass irgendeines Tages eine dieser Tochtergesellschaften des Lufthansa-Konzerns redimensioniert oder gar eingestellt wird. Es ist nicht so, dass die Lufthansa da irgendwie die Spendierhosen anhätte.
Nach der Übernahme der verschiedenen Gesellschaften sucht Lufthansa nach Synergien, Möglichkeiten, die Kosten zu senken. Ein kompletter Zusammenschluss, zum Beispiel der Swiss mit der AUA, ist wenig wahrscheinlich, vor allem wegen der Verkehrsrechte.
Im internationalen Verkehr und auch im Verkehr mit Ländern wie Russland oder Georgien oder Irak oder Iran, alles Länder, wo die AUA sehr stark ist, da gibt es bilaterale Luftverkehrsabkommen. Das heißt, der Zugang ist nur einer Fluggesellschaft aus den beiden Ländern erlaubt, die an der betreffenden Strecke liegen.
Durch die Übernahme der AUA bekäme auch der Zürcher Flughafen plötzlich einen neuen Konkurrenten. Wien wäre nach Frankfurt, München und Zürich der 4. Hub im Verbund. Aviatik-Experte Sepp Moser sieht allerdings wenig Überschneidungen mit Wien.
Ich glaube kaum, dass das für den Flughafen Zürich markante Auswirkungen haben wird, denn Wien ist sehr stark im Umsteigeverkehr Richtung Osteuropa, Kaukasus und so. Zürich nicht. Zürich orientiert sich ja ganz nach dem Streckennetz der Swiss und die Swiss fliegt praktisch nicht in den Osten.
Der Zürcher Flughafen und die Swiss wollten zur bevorstehenden Übernahme der AUA durch die Lufthansa noch keine Stellung nehmen und halten sich vorerst bedeckt.
Ségolène Royal, so hieß die glücklose Kandidatin der Sozialisten bei den letzten französischen Präsidentschaftswahlen. Und am liebsten würde Ségolène Royal bei den nächsten Wahlen nochmals antreten. Sie hofft auf eine Revanche gegen Nicolas Sarkozy. Als erstes müsste sie dafür aber die Leitung der eigenen Partei übernehmen. An diesem Wochenende bietet sich die Gelegenheit dazu am Parteitag der Sozialisten in Reims. Nur, ob sich Ségolène Royal dort durchsetzen kann, ist völlig offen. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Wenn die Sozialistische Partei Frankreichs mit einem aufgefallen ist in den letzten Jahren, dann mit internem Streit. Richtungsfragen und weit mehr noch Personenfragen blockieren die größte Oppositionspartei und das so weit, dass sie inhaltlich inzwischen völlig verstummt ist. An diesem Wochenende wäre Gelegenheit für eine Bereinigung, doch es deutet vieles darauf hin, dass das wilde Spektakel im Gegenteil einen neuen Höhepunkt erreicht am Parteitag, der heute in der Champagnerstadt Reims beginnt. Wer wird Nachfolger oder Nachfolgerin von Parteichef François Hollande? So lautet die Frage. Hollande, der im letzten Jahrzehnt die Partei nur mit Mühe zusammengehalten hat, mit seiner jovialen Art und der Methode, stets nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen zwischen den verschiedenen zerstrittenen Strömungen. Ségolène Royal sieht sich berufen, ihren ehemaligen Lebenspartner Hollande an der Spitze abzulösen, um die Partei grundlegend zu erneuern, wie sie sagt, und natürlich auch, um sich diesmal frühzeitig in Position zu bringen als mögliche Kandidatin für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Doch weder Hollande noch irgendein anderes der parteiinternen Schwergewichte kann sich damit auch nur im Entferntesten anfreunden. Weil die anderen Schwergewichte alle selbst von höheren Weihen träumen, aber auch, weil sie Royal vorwerfen, sie wolle den Parteiapparat mit all seinen liebgewonnenen Traditionen in eine Art postmodernen Fanclub umformen, mit ihr als politischem Popstar an der Spitze. Ihr Stil polarisiert derart, dass es längst nur noch am Rande auch um inhaltliche Fragen geht. Royal steht allenfalls im Verdacht, die Sozialistische Partei zu sehr gegen die Mitte hin öffnen zu wollen. Nach der Wahlniederlage gegen Sarkozy glaubten ihre Feinde sie schon bezwungen, doch Royal machte in einer parteiinternen Vorabstimmung an der Basis letzte Woche von allen Anwärtern prompt wieder am meisten Stimmen, nämlich knapp 30%. 30%, das sind immer noch 70% gegen Royal, machen sich die Gegner zwar Mut, doch den Gepflogenheiten der Partei entsprechend fällt nun der Bestplatzierten, also Royal, die Aufgabe zu, am Parteitag unter ihrer Regie eine tragfähige Mehrheit zu schmieden. Ob und wie das gelingen kann, unter den gegebenen Umständen, steht zur Stunde in den Sternen. Die anderen, mit Bertrand Delanoë, Martin Aubry und Benoît Hamon als Bannerträgern, gehen jedenfalls in den Parteitag mit dem Signal, dass sie ihre eigenen Streitereien unter dem Deckel halten wollen, mit dem einen gemeinsamen Ziel, Royal als Parteichefin um jeden Preis zu verhindern. Eine gemeinsame Gegenkandidatur freilich haben sie bis jetzt nicht zustande gebracht. Nur so viel scheint zum Auftakt schon klar. Der Ruf der wichtigsten Oppositionspartei Frankreichs ist schon jetzt schwer ramponiert und 3 Tage offener Machtkampf in Reims dürften wenig zur Besserung beitragen.
Eigentlich ist die Insel Kursaia im Nil bei Kairo ein idyllischer Ort. Aber die Idylle ist ziemlich getrübt. Seit einem Jahr leben die Einwohner von Kursaia in ständiger Angst, aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben zu werden. Nahostkorrespondentin Irin Meyer mit einer Geschichte aus Ägypten, wo ein autoritäres Regime und reiche Geschäftsleute das Sagen haben.
Abenddämmerung auf Kursaia, eine Insel mitten im Nil, dessen Wellen ans Ufer schlagen. Draußen ziehen 2 Boote vorbei, durch die Bäume glitzern die Lichter von Kairo. Kursaia, 50 Hektar groß, 5000 Einwohner, Fischer, Arbeiter, Bauern. Und Brigitte und Mohammed Mustafa in ihren Garten, wir sitzen. Doch das Inselparadies in der ägyptischen Hauptstadt ist in Gefahr. Seit einem Novembertag im letzten Jahr, als die ägyptische Armee versuchte, die Insel zu besetzen und die Einwohner zu vertreiben. Mit einem riesigen Schiff seien sie gekommen und auf das Gelände vorgedrungen, aus heiter hellem Himmel. Erinnern sich Mohammed und Brigitte Mustafa.
Da waren also Generäle und das ganze Schiff voller Soldaten. Ziemlich unheimlich.
Bajonetten und Helm und Rucksack und Zelte, Kampfanzüge, diese Rucksack, wo die Infektion, richtig Infektion.
Und haben Zelte abgeladen. Und dann ist einer der jungen Männer, die mit mir gekommen sind, hat zu dem Offizier gesagt, er soll die Soldaten wieder aufs Schiff zurückordern, sonst passiert etwas.
Und es ist etwas passiert. Die Einwohner vertrieben die bewaffneten Soldaten.
Innerhalb Sekunden haben die Dorfbewohner Flaschen, Steine, Stöcke, was ihnen gerade in die Hände kamen. Das war eine richtige Schlacht. Also die sind dann schlussendlich wieder zurück aufs Schiff.
Eine verrückte Geschichte, irgendwie surreal und doch so unheimlich wie ein Albtraum, sagen die Mustafas, ein schweizerisch-ägyptisches Ehepaar, das seit 23 Jahren auf der Insel lebt. Die Nordspitze von Kursaia ist seit einem Jahr besetzt und die Einwohner erwarten jederzeit einen weiteren Übernahmeversuch des Militärs. Von den Behörden haben sie bis heute nichts erfahren. Es fanden keine Gespräche statt. Und vor Gericht hätten die Einwohner nichts erreicht, sagt der Arzt Mohammed Mustafa. Nur Gerüchte kursieren, dass ein saudischer Prinz und Geschäftsmann, der schon die Nachbarinsel gekauft habe, nun auch Kursaia übernehmen wolle, mit dem Segen des ägyptischen Regimes, um eine Touristenanlage zu bauen. In den Augen der Inselbewohner ein illegaler, korrupter Deal, der die Existenz von Tausenden von Fischern und Bauern bedroht. Wie die Mustafas haben die meisten Inselbewohner ihre Häuser vor Jahrzehnten selber gebaut, das Land legal gepachtet oder gekauft und die ganze Infrastruktur auf der Insel erstellt und finanziert. Mohammed Hassan Al-Alfi, Chefredaktor der Regierungszeitung El Watan, das Sprachrohr des Mubarak-Regimes, will von nichts wissen, als ich ihn nach Kursaia frage.
Kursaia? What happened to Kursaia? No.
Allerdings gibt selbst El-Alfi zu, dass im Ägypten Mubaraks heute, wie er sagt, Business und Politik eng verflochten seien, sitzen doch in der Regierung und im Parlament so viele einflussreiche Geschäftsleute wie nie zuvor. Die Menschenrechtlerin Amal El-Mahdi in Kairo spricht Klartext.
I'm 61. I've never seen Egypt in such a corruption.
This is the maximum of corruption I've
ever seen. In ihrem ganzen Leben habe sie nie so viel Korruption in Ägypten gesehen wie heute, sagt El-Mahdi. Gepaart mit Repression und der ungeheuren Armut sei das eine tödliche Mischung, sagt die oppositionelle Menschenrechtlerin. So exotisch die Geschichte von Kursaia für sich allein betrachtet töne, so gut passe sie ins Gesamtbild der Politik dieses autoritären Regimes, sagen die Bewohner der Insel im Nil. Dieser zynischen Logik aber wollten sie sich nicht beugen.
Unsichere Zukunft für die Menschen auf einer Nilinsel bei Kairo, die Reportage von Irene Meyer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.